zwischen Niveau und Wahnsinn.
Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjup.
Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Folge 53 heute schon von unserem schönen Podcast. Und es ist auch die dritte Folge von unserer neuen Themenreihe Schule und Bildung. Und heute haben wir mal wieder einen Gast dabei und die Clara erzählt euch jetzt mal, wer das ist.
Genau, es ist ja unsere Schulthema-Reihe und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute bei uns die liebe Sophie zu Gast haben. Sie ist 23 Jahre alt, sie studiert Zahnmedizin im siebten Semester an der Uni Erlangen und sie ist auch auf YouTube und Instagram unterwegs, hat auch einen eigenen Podcast, den Zahni-Podcast, und gibt eigentlich überall dort auch Tipps und Tricks rund ums Studium. Und deshalb freuen wir uns natürlich, dass du heute dabei bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, wir würden so ein bisschen einsteigen. Wir haben die letzten Folgen viel über unsere Schulzeit geredet, also noch auf der weiterführenden Schule, und würden da bei dir jetzt auch einfach mal so reinstarten. Du bist natürlich jetzt schon ein bisschen weiter, aber jetzt zurückblickend, wie denkst du auf deine Schulzeit zurück? Wie war das so für dich?
Also über meine Schulzeit habe ich im Podcast teilweise ein bisschen ausführlicher gesprochen. Das ist bei mir ein kleiner Sonderfall gewesen. Ich bin nicht besonders gerne zur Schule gegangen. Vor allem in der Oberstufe war das nicht mehr so schön, beziehungsweise ich bin einfach nicht mehr regelmäßig hingegangen. Also ich habe Leistungssport gemacht, vor allem in der Schulzeit sehr, sehr viel, also Springreiten, und habe dann da irgendwie so meinen Ausgleich gehabt und meinen kompletten Freundeskreis. Das war praktisch meine zweite Familie, würde ich sagen. Und in der Schule habe ich relativ große Anschlussprobleme gehabt und rückblickend betrachtet würde ich auch sagen, dass da eine gewisse Mobbing-Dynamik auch mit drin war. Woran das jetzt am Ende wirklich liegt, kann man natürlich irgendwo nur durchanalysieren, aber ich glaube, da kommt vieles zusammen, wo man irgendwo vielleicht einfach Probleme hatte oder auch vielleicht einfach ein bisschen Pech hatte mit der Zusammenstellung der Klassen. Und für mich war das dann einfach irgendwann nicht mehr so spaßig, in die Schule zu gehen, und dann bin ich halt auch selten gegangen. Aber ich bin sehr happy, dass ich das Abitur hinter mir habe, dass ich meinen Abschluss ordentlich habe, und danach an der Uni ist mir das so auch nie wieder passiert.
Das ist doch wenigstens dann am Ende doch erfreulich. Wir kennen das ja selber jetzt auch. Wir sind ja noch mitten in der Schulzeit und haben das Abi auch noch vor uns und kriegen das natürlich auch immer mit, dass Schul- oder Schulzeit an sich natürlich nicht für jeden das Schönste oder das Tollste ist. Jetzt gerade ist natürlich nochmal eine andere Situation mit dem ganzen Homeschooling. Aber durchaus hat man ja auch in der Schule mal immer so ein paar Dinge, die man lieber macht als andere. Und in dem Sinne, wenn du dann sagen würdest, hattest du denn trotzdem so ein paar Fächer, wo du gerne hingegangen bist, oder einfach auch Lieblingsfächer in der Schule?
Ja, tatsächlich war Rallye in der Schulzeit, vor allem in der Oberstufe, so eins meiner Lieblingsfächer. In Rallye ging es bei uns in der Oberstufe, also ich bin zum evangelischen Religionsunterricht gegangen. An manchen Schulen wird ja auch Ethik angeboten. Hätte ich auch sehr spannend gefunden. Ich war aber auf einer katholischen Mädchenschule. Das heißt, ich war da schon eine Exotin mit dem evangelischen Religionsunterricht quasi. Und da ging es relativ viel um Psychologie, Philosophie auch. Hätte ich auch persönlich sehr spannend gefunden, in die Richtung im Studium zu gehen. Und deshalb, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Biologie habe ich tatsächlich sehr gerne besucht, weil die Lehrerin das auch wirklich gut aufbereitet hat. Und Bio hat mich schon immer interessiert, aber es ist immer so ein bisschen lehrerabhängig, ob man es wirklich mitreißend findet oder totlangweilig. Und das fand ich auch ganz gut umgesetzt. Aber sonst gab es jetzt halbwegs wenig Fächer, wo ich gesagt hätte, da bin ich jetzt wirklich gerne hingegangen, um dem Unterricht zu lauschen.
Okay. Ja, also das mit dem Lehrer kennen wir auf jeden Fall. Also wir haben so den einen oder anderen Kandidaten Bio, da denkt man sich wirklich, das Fach macht total viel Spaß. Und dann gibt es natürlich in anderen Fächern auch so Lehrer, wo man sich denkt, mit einem anderen Lehrer würde ich das vielleicht besser mitbekommen. Aber du hast ja jetzt auch gerade angesprochen, dass du damals schon so überlegt hast, du könntest auch so ein bisschen in die Richtung Philosophie gehen. Wie sehr hast du denn generell so damals in der Oberstufe daran gedacht, was nach der Schulzeit kommt? Hast du das so angefangen zu planen?
Ich glaube, ich habe deutlich zu viel drüber nachgedacht. Also im Endeffekt macht man sich halt super viel Stress, dann schon eigentlich ab der 10. Klasse, wo dann auch diese Infoveranstaltungen anfangen und man da von irgendjemandem halbwegs unmotiviert vermittelt bekommt, was für Studiengänge es gibt. Ich finde es auch sehr schade, dass nur populäre Studiengänge vorgestellt werden, weshalb ich mir jetzt auch selber überlegt habe, bei mir im Podcast ein Format zu starten, was ich so Berufswegvorstellung nennen würde. Ich habe noch keinen finalen Namen, das ist jetzt nicht so richtig, also das ist jetzt kein Banger, dieser Name, aber ich fand ihn trotzdem ganz treffend, weil es halt darum geht, vielleicht auch naturwissenschaftliche Wege vorzustellen, Ausbildungen, Berufe, also Studiengänge auch, die in Richtung Medizin gehen, weil Medizin ja super beliebt ist, aber die vielleicht ein bisschen anders aufgebaut sind und dann vielleicht für den einen oder anderen besser geeignet sein könnten. Aber sowas wird ja an der Schule nicht vorgestellt. Das heißt, bei uns war es wirklich no joke. Es ist so abgelaufen, was ich auch richtig kacke finde im Nachhinein. Wir saßen da alle und dann kam eine Tante von der Uni, ich glaube, die war sogar von der Uni Erlangen oder so, und hat gemeint, ja, wer von Ihnen möchte denn Medizin studieren? Und da ging halt so im kompletten Jahrgang wahrscheinlich so 5 bis 10 Hände hoch. Und dann sie so, okay, und wer von Ihnen wird ein 1-0 Abi haben? Ja, gut, da war dann halt keine Hand mehr oben.
Ja.
Hat sie gesagt, okay, also dann würde ich Ihnen jetzt wirklich ans Herz legen, sich jetzt reinzuhängen und zu gucken, dass Sie ein ganz gutes Abi schaffen, weil der NC bei uns liegt aktuell bei 1-0. Und dann dachte ich mir, okay, gut, also das kannst du dir abschminken. Und Zahnmedizin, darauf bin ich eigentlich hauptsächlich deshalb gekommen, über den ästhetischen Aspekt und weil wir auch im Bekanntenkreis relativ viele Zahnis haben. Also meine Eltern sind ja, mein Papa ist Humani, also Orthopäde und Unfallchirurg, der hat eine eigene Praxis in Nürnberg. Meine Mom ist Apothekerin.
Okay.
Und ich wusste dann, okay, das ist beides nichts für mich. Und habe dann ein bisschen mit Zahnmedizin geliebäugelt und dachte mir, okay, wenn ich es reinschaffe, dann will ich es probieren. Also das war so ein bisschen die Prämisse. Ich hatte auch da keine Riesenhoffnung, dass es klappt, weil ich habe auch von Lehrern oftmals gehört, ja, aber Frau Hubelsberger, also mit Ihren Noten, das glaube ich jetzt eher weniger, ist ja trotzdem Medizin mit im Namen. Also ist ganz schön gemein, was man da so zu hören bekommt, wenn man nicht der typische 1-0er-Kandidat ist, aber es ist durchaus machbar.
Also es ist auf jeden Fall mega interessant, da mal zu hören, wie das dann halt so aussieht, weil wir sind ja jetzt gerade, also ich bin in der 11. Klasse und der Vincent ist in der 10. Klasse und ich glaube, das sind wirklich so die Jahrgänge, wo man ja anfängt, mal so richtig drüber nachzudenken, wie wird das denn nach der Schulzeit? Und ich habe selber im letzten Jahr, als das natürlich noch alles ging, auch ein Praktikum gemacht und das Praktikum wird ja so ein bisschen so als das angesehen, wie man es schaffen soll, den perfekten Weg zu finden, was natürlich sehr unrealistisch ist, wenn man sich da 3 Wochen einen Bereich aussucht, der natürlich nicht das wirklich wiedergibt, was man vielleicht sonst alles für Möglichkeiten hat, weil natürlich nimmt ja auch nicht jeder Betrieb da einen an. Deswegen war jetzt auch nochmal meine Frage, ob du denn auch irgendwie vorher schon irgendwas mal ausprobiert hast oder gemerkt hast, dass es auch irgendwie gar nichts für mich. Gab es da irgendwelche Praktikamöglichkeiten oder Schnupperdinge? Es gibt ja heutzutage vieles, aber was da immer so weitergegeben wird, ist ja auch ein bisschen so die Frage.
Tatsächlich habe ich kein Praktikum gemacht. Ich weiß, dass ich irgendwo sogar Shame on Me einen Praktikumsbericht abgegeben habe. Der wurde auch unterzeichnet, aber ich war da nie. also das waren auch Bekannte von uns und ja, okay. Ich habe das vorlegen müssen für eine Uni-Bewerbung, habe aber keine Zeit gehabt, das wirklich zu machen. Dann haben die mir das unterschrieben. Naja, aber habe ich nie gemacht und ich muss ehrlicherweise sagen, das ist jetzt absolut unpopular Opinion, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ein Praktikum super viel bringt, um wirklich zu checken, ist das mein Beruf? Weil ich bin jetzt mal ganz ehrlich, du hast auch mit, gut, wie alt war ich, als ich mein Abi gemacht habe? 18, glaube ich. Oder bin 18 geworden, als ich es gemacht habe.
Mhm.
Und da weißt du auch noch nicht, was ist jetzt wirklich das, was mich so im späteren Leben erfüllt. Deshalb finde ich das sehr schwierig. Ich glaube, ich würde mit der Berufswahl, Studiengangswahl, Ausbildungswahl nach dem aktuellen Gefühl gehen und mir nicht zu viel Druck machen, jetzt eine Entscheidung zu treffen, die mir in 20 Jahren noch schmeckt, blöd gesagt. Weil ich bin nicht der Meinung, dass es super schlimm ist, seine Meinung zu ändern. Und zu sagen, hey, ich habe jetzt zwar diese Ausbildung gemacht, aber ich will in einen anderen Bereich gehen. Ich finde, man kann alles für sich nutzen und ich finde, es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, einen Studiengang zu wechseln oder einen Studiengang abzubrechen, wenn man merkt, das ist jetzt nichts für einen, weil man halt an Erfahrung dazu gewonnen hat. Und dieser Druck, der da aufgebaut wird im Bildungssystem, dass man sagt, man müsste bis zu einem gewissen Punkt wissen, was man will im Leben, ist kompletter Schwachsinn. Das kannst du gar nicht wissen. Und wenn ich mich nochmal informieren würde über verschiedene Berufe, würde ich das nie im Leben in einem Praktikum machen. Und ich würde da wahrscheinlich auch nicht in ein Unternehmen gehen, was super bekannt ist in dem Bereich, sondern ich würde wirklich gucken, gibt es jemanden, der darüber bloggt? So blöd das klingt, weil ich finde, wenn jemand influenzt in dem Bereich und seinen Alltag teilt, dann kriegt man am besten mit, wie das Studium ist, wie der Beruf später ist, wissen aber auch Studierende nicht. Das heißt, da würde ich dann auch gucken, okay, das sind genau diese Sparten, die ich finde, die leider noch nicht so gut gefüllt sind. Es gibt ganz wenig Zahnärzte zum Beispiel, die wirklich ihren Alltag zeigen, was ich super schade finde, weil man will ja wissen, was man kauft.
Ja.
Und es gibt immer ganz viele Vorurteile über verschiedene Berufe und deshalb finde ich es so schön, dass ich das Gefühl habe, dieser Studiengang, Berufswegsektor wird auf Social Media immer größer und viel mehr Leute nehmen die Möglichkeit wahr, ihren Berufsalltag zu teilen. Und ich finde das spannend zu sehen, wie bei einer jungen Ärztin zum Beispiel der Alltag aussieht. Ich würde gerne mal sehen, wie ein Arzt im praktischen Jahr oder sowas, was dem seinem Arbeitspensum ist, wie viel eine Krankenschwester wirklich am Tag arbeitet und was die ganzen Tätigkeitsfelder sind. Damit mit Vorurteilen aufgeräumt wird, die über bestimmte Berufe bestehen, dass die langweilig sind, dass man da nur, keine Ahnung, hinterm PC sitzt oder so. Und deshalb würde ich mir voll wünschen, dass es davon noch mehr gibt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es da auch noch mehr Möglichkeiten geben wird, in ein paar Jahren sich richtig gut zu informieren und dann auch direkte Ansprechpartner in den Studiengängen zu haben oder in den Berufsfeldern zu haben, wo man sagen kann, hey, hattest du das Problem auch? Hast du dich im ersten Semester auch verloren gefühlt und dachtest, das ist nichts für dich? Also das finde ich halt richtig cool.
War das auch so ein bisschen der Grund für dich, dass du quasi angefangen hast, auch so während des Studiums quasi deine Community so auf Instagram mitzunehmen, dass du dir gedacht hast, ja, als ich noch jünger war, hätte mir das vielleicht auch geholfen, mehr verschiedene Möglichkeiten zu haben, so realistisch an einem Alltag von einem Studium dabei zu sein, dass du dann gedacht hast, oh, das mache ich auch mal?
Ja, tatsächlich war das auch mit ein Grund. Vor allem war so ein bisschen das Ding, dass ich mich selber informieren wollte und es gab eine YouTuberin, die zu dem Zeitpunkt, wo ich mein erstes Semester absolviert hatte, YouTube-Videos online gestellt hat zur Zahnmedizin, aber leider ganz wenige bloß. Und ich habe dann ihre Videos alle inhaliert und habe halt so ein bisschen geguckt, was könnte mich erwarten und habe dann gemerkt, okay, das ist jetzt aber echt nicht viel, ne? Und dann habe ich weitergesucht und im deutschsprachigen Bereich zero. Niemand macht irgendwas über Zahnmedizin. Ich dachte mir so, jetzt Leute, wollt ihr mich gerade verarschen? Wie kann es sein, dass ich einen Studiengang auswähle, über den es nichts gibt? Ich habe vorher über so viele Studiengänge gesucht. Ich hatte auch mit dem Gedanken Jura gespielt. Ich wollte vielleicht dual BWL studieren. Zu allem gab es super viele Videos und Zahnmedizin einfach nichts. Dann dachte ich mir, das hilft mir jetzt zwar nicht weiter, aber dann mache ich das halt.
Ja, das ja. Dann auch.
Sehr cool.
Guter Schritt. Also du hast gerade schon angesprochen, es gab auch noch ein paar andere Optionen, die für dich in Frage standen, eben duales Studium oder ja, dann eben das Zahnmedizinstudium. Gab es denn, also ich glaube, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hast du auch nicht sofort angefangen zu studieren und hast vorher noch ein bisschen was anderes gemacht, ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Okay, was war denn eigentlich so der Beweggrund oder hast du gedacht, ich will jetzt vielleicht dann doch nicht sofort studieren oder brauche noch ein bisschen Zeit? Das ist ja auch irgendwie so ein Phänomen, was man immer häufiger sieht, gerade jetzt bei G8, dass die Leute sich nicht sofort in ein Studium oder in eine Ausbildung werfen wollen, sondern vielleicht auch erstmal so ein bisschen ankommen wollen, sich richtig über die Dinge informieren. Wie sah das dann bei dir aus?
Also bei mir war tatsächlich der Grund, dass ich nicht sofort angefangen habe, dass ich auch nicht sofort einen Studienplatz bekommen habe. Also ich habe mich für Zahnmedizin beworben zum Wintersemester 2016, 2017. Äußerst enthusiastisch, obwohl mir ziemlich klar war, dass meine Chancen absolut im Untergeschoss liegen. Aber ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es doch und habe dann halt die Absage bekommen. Im Endeffekt habe ich eigentlich die ganze Zeit, auch vorm Abi und sowas, gesagt, hey, ganz ehrlich, ich will gar nicht sofort Studium anfangen. Ich möchte einfach auch ein bisschen Zeit für mich haben. Und es hat mich so traurig gemacht, als dann diese Absage kam. Das wollte ich gar nicht richtig zugeben, wie traurig mich das gemacht hat. Deshalb habe ich dann gesagt, ja, ich habe ja eh nicht vorgehabt, direkt zu studieren. Also war mir ja klar, dass die Absage kommt. Ich habe mich dann für den TMS angemeldet. Das ist ein Eignungstest für Medizinstudierende. Den kann man inzwischen machen für Veterinärmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie. An einer Uni wird es auch in Pharmazie und Molekularmedizin angerechnet und eben Humanmedizin. Und habe mich dann darauf intensiv vorbereitet. Das hat aber, glaube ich, auch bei mir so insgesamt nur 6 Wochen gedauert mit Vorbereitungskurs. Und die ganze freie Zeit habe ich dann tatsächlich gefüllt mit Reiten. Also ich habe meinen Trainerschein gemacht, Trainer C Leistungssport. Das sagt wahrscheinlich niemandem was, aber das ist so eine Art Prüfung, die man ablegt, damit man eben Unterricht geben kann, Beritt machen kann, das kann man auch ohne die Auszeichnung. Aber ich wollte halt so einen guten Lehrgang machen und so ein bisschen lernen, wie man auch didaktisch Reitunterricht aufbaut. Fun Fact, Ich habe danach, glaube ich, 2-mal in meinem Leben Reitunterricht gegeben. Ist einfach nicht so mein Ding. Also ich reite super gerne und ich bin super gerne am Stall und ich liebe Pferde. Aber Reitunterricht, dafür bin ich irgendwie nicht gemacht. Das heißt, es war ein bisschen umsonst. Aber ich habe coole Leute kennengelernt auf dem Lehrgang. Und ja, habe rumgedümpelt, habe ein bisschen YouTube gemacht, war viel auf Turnieren auch. Ja, aber eigentlich war es ein relativ gechilltes Jahr, muss man sagen. Aber rückblickend betrachtet, das beste Jahr in meinem ganzen fucking Leben, weil ich hatte nie wieder danach so viel Zeit. Und klar, ich habe ein bisschen Probleme damit gehabt, weil es so strukturlos war. Und ich jemand bin, der feste Strukturen liebt. Ich bin auch ein totaler Routinemensch. Aber es war schön und es war gut, um die Speicher mal aufzufüllen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hätte durchhalten können, nach dem Abi-Stress und allem, was damit dazu gehört, dann direkt straight loszulegen im Studium. Vor allem, wenn man am Anfang vom Studium noch unfassbar überhöhte Erwartungen an die Leistung hat, die man da bringt. Ich glaube, da hätte es mir die Sicherung rausgehauen irgendwann, übertrieben gesagt.
Ja, ist ja auch schön, wenn man einfach noch ein bisschen Freiraum hat, wo, oder wenn man so viel Zeit hat, dass man einfach mal verschiedene Sachen so ausprobieren kann und sich versuchen kann, was einen auch so in seiner Freizeit glücklich macht. Das kann ja auch dann fürs Leben später nochmal total viel bringen, auch wenn es dann vielleicht auch so kleine Phasen gibt, wo einem langweilig ist oder so. Zu diesem Test für medizinische Studiengänge, zu diesem TMS. Ich habe mich da auch so ein bisschen, weil ich hatte das bei dir auf Instagram gesehen, dann habe ich erstmal gegoogelt, was das ist. Und so im Nachhinein betrachtet, oder vielleicht auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, wie wichtig ist der? Also ist das jetzt eine Voraussetzung, um Dinge zu studieren, oder ist das eine Ergänzung oder sowas, oder sogar etwas, was das Abi, was jetzt vielleicht nicht 1,0 war, so ein bisschen ausgleicht?
Genau, also das war der einzige Grund, dass ich einen Studienplatz bekommen habe, wenn man mal ehrlich ist. Also der TMS ist nicht verpflichtend. Das ist ein kognitiver Test, also es ist nicht wie ein IQ-Test, aber es ist eher ähnlich einem IQ-Test als einem Lerntest in der Schule. Das heißt, was da abgeprüft wird, ist kein Wissen, was du auswendig lernen kannst, sondern es werden Fähigkeiten geprüft wie Merkfähigkeit, dass du verschiedene Strukturen gut differenzieren kannst, also Dinge auf Bildern erkennen kannst, räumliches Vorstellungsvermögen ist wichtig. Und all sowas prüft dieser Test ab. Das bedeutet, viele sagen oder der Veranstalter selber sagt, du könntest auf diesen Test nicht üben, was kompletter Schwachsinn ist. Sie wollen nur nicht, dass die Leute viel dafür üben, weil je besser die Leute abschneiden, desto schwerer müssen sie den Test in den Folgejahren machen. Weil der Test nämlich ausgewertet wird durch Prozentränge im Vergabeverfahren. Das Vergabeverfahren hat sich auch ein bisschen geändert. Dazu mache ich auch immer mal wieder Updates auf YouTube oder Social Media generell, wie das Bewerbungsverfahren sich ändert, also bei Hochschulstart. Für die Staatsexamenstudiengänge, das ist ja sehr, sehr wichtig, dass man sich da ein bisschen auskennt, okay, wie wird das jetzt gehandhabt, wie setzen sich meine Punkte zusammen, aber um das zusammenfassend zu sagen, wenn man ein Abi hat, was schlechter ist als 1,0, dann braucht man eigentlich inzwischen, um eine Chance auf einen Studienplatz in den medizinischen Studiengängen zu haben, noch eine, sage ich mal, noch ein Extra. Das kann eine Ausbildung sein, die du abgeschlossen hast oder angefangen hast. Manchmal werden auch angefangene Ausbildungen angerechnet. Freies soziales Jahr, der TMS, dann sowas wie der HAMNAT, das ist auch ein Zugangstest, der an verschiedenen Unis durchgeführt wird. Naturwissenschaftliche Tests oder solche Wettbewerbe wie Jugend forscht, das zählt alles da so ein bisschen mit rein. Und je nachdem, wie die Punkte dann zusammengerechnet werden, das kann jede Uni auch selber vergeben, wie hoch sie was wertet, hat man dann eben manchmal die Chance, mit einem guten Test, auch trotz schlechtem Abi, auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass alles außer 1,0 ein schlechtes Abi ist, aber es ist halt paradox, dass das in diesem Vergabeverfahren leider so ist, hat man da trotzdem eine Chance. Also ich habe 1,9 im Abitur gehabt. Das heißt, es ist jetzt nicht mal ein 1er Schnitt, wobei ich das immer gerne behaupte, weil noch eine 1 vom Komma steht. Aber ich habe mit der 1,9 und einem 92% TMS meinen Studienplatz bekommen. Und bei mir im alten Vergabeverfahren wurden für diese 92% im Test 0,8 von meiner Abi-Note abgezogen, womit ich sogar mich hätte auf Humanmedizin bewerben können. Da habe ich dann nochmal so einen kleinen Struggle gehabt, ob ich das machen soll. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mir dachte, nee, ich glaube, ich bin mehr ein Zahni, ich glaube, ich passe da besser rein. Und obwohl ich manchmal so meine Zweifel habe und mir denke, wow, wo bin ich hier gelandet, glaube ich, dass es trotzdem die richtige Entscheidung war und dass ich da irgendwo auch mich im Berufsleben mehr wiederfinden kann und da mehr Spaß dran habe. Es ist halt relativ ästhetisch. Also ich finde Zähne einfach sehr ästhetisch, kann ich mir nicht helfen.
Es ist auf jeden Fall sehr interessant, dann mal zu hören, wie dann die Studierenden selber über den Studiengang reden. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal super wichtig zu hören, dass es dann eben nicht nur allein ums Abitur geht, um diese Abiturnote, weil ich finde ja schon, dass man sich dann manchmal vielleicht ein bisschen zu starr darauf, dass es darauf festlegt, weil es ja irgendwie ja auch nicht alles irgendwie aussagen sollte und tut. Aber vielleicht magst du dann erstmal ein bisschen erzählen. Du hast ja dann den TMS sehr erfolgreich abgeschlossen. Die 92% sind ja ziemlich gut. Und dann bist du ins Studium reingekommen. Was war da vielleicht so die ersten Gedanken oder auch diese erste Woche da? Hat man sich aufgeschmissen oder unwohl gefühlt? Oder hat man sich einfach nur gefreut? War man überfordert? Wie kann man sich so einen Studienbeginn vorstellen?
Also ich habe es mir deutlich romantischer vorgestellt, als es wirklich war. Weil in vielen Studiengängen, wo ich jetzt Medizin auf jeden Fall auch mit dazu zählen würde, also Medizin zähle ich immer alles zusammen praktisch, weil meine engsten Freunde sind Humanmediziner und ich kenne auch Veterinärmediziner, also dementsprechend läuft das bei uns allen relativ gleich ab. Also man hatte so ein Ersti-Wochenende, da konnte man die Leute so ein bisschen kennenlernen, das ging aber hauptsächlich um Alkohol. So, und weil ich jetzt nicht so viel Alkohol vertrage, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, war das für mich ein relativ kurzes Vergnügen. Am zweiten oder ersten Abend hat mich mein Freund um 10 Uhr abgeholt, weil ich mit Götterspeise-Wodka-Spritzen so abgefüllt worden bin, dass ich halt schon um 10 Uhr nicht mehr klare Sätze abtippen können. Und das hat ihn dann doch relativ verunsichert, weil, gut, man muss jetzt mal ganz klar sagen, ich bin kein Kind von Trauer. Ich habe auch vorher Alkohol konsumiert, aber halt nicht so viel. Und ich habe halt irgendwie gedacht, hey, wir sind jetzt im Studium, wir sind jetzt hier alles gebildete Leute, wir unterhalten uns hier jetzt nett. Es war sehr viel Alkohol. Ja, naja. Das hätte ich mir auch vorher denken können. Wer sich über Ersti-Feiern informiert, der weiß ganz genau, dass es da um Trinken geht. Der hätte sich das auch klüger einteilen können und nicht wie ich. Aber ist halt gelaufen, wie es gelaufen ist. Und nach diesem Ersti-Wochenende war dann eigentlich schon relativ schnell so, es war eine kurze Einführung, so ja, hallo, also wir sind hier die Leute von der Zahnklinik. Diese Person macht das hier, diese Person ist hierfür zuständig, hier können Sie sich dahin wenden. Also freuen Sie sich, dass Sie hier sind, super, wir freuen uns hier auch. Und dann ging es eigentlich direkt los. Und dann sitzt du da drinnen, ich hatte am Anfang Laptop, harter Fehler. Ich habe alles mitprotokolliert, was der Dozent gesagt hat und das war am Ende viel zu viel, um das zu lernen. Ich habe wirklich in diesen Laptop reingehämmert, als ging es um mein Leben, um jedes Wort, was dieser Dozent sagt, mitzuprotokollieren. Problematik an der ganzen Sache mit dem Laptop war, ich konnte nichts aufzeichnen. Ja. Und bei allen anatomischen Sachen habe ich dann irgendwie versucht, mir mit geometrischen Formen zu helfen. It was a whole mess. Und ich bin sehr, sehr schnell an den Punkt gekommen, wo ich da drin saß und mir dachte, geht es jetzt gerade nur mir so? Oder verstehen das die anderen auch alle nicht? Weil es war so viel auf einmal. Es waren so viele Fachbegriffe. Du wusstest nicht, wie soll ich das jetzt lernen? Wo nehme ich die Infos her? Wie im Himmelswillen soll ich das in Regelstudienzeit schaffen? Und was ich so schlimm finde, gerade in solchen Elite-Studiengängen, sage ich jetzt mal, es gibt ja sehr viele Studiengänge, wo man so sagt, ach, die ganzen gebildeten Leute machen das. Da traust du dich dann nicht zu sagen, dass du das nicht checkst. Und das traut sich niemand. Auch die Leute rechts und links, die sind dann so, ja, das arbeite ich dann einfach zu Hause nach, wenn ich dann an meinem Schreibtisch sitze mit meiner Tasse grünen Tee. Am Ende checkt es niemand. Keiner traut sich, irgendwas zu sagen. Für den Dozent ist das sowieso alles trivial. Das heißt, du fühlst dich halt komplett aufgeschmissen. Und die erste Klausur bin ich auch mit Pauken und Trompeten durchgefallen und drei meiner Bilder, wir sollten da Zähne zeichnen, ich habe schlichtweg falsch geübt oder gar nicht geübt. Ich habe es falsch gelernt. Das ist eine lange Geschichte. Wurden drei Fotos meiner Zeichnungen gezeigt mit den Worten, dieser Kollege hier war sogar zu dumm, seine Matrikelnummer draufzuschreiben. Ich habe in der Vorlesung vor mich hingeflennt. Also ich habe versucht, dass es niemand hört. Ja. Aber da das der einzige Tag in der Woche war, an dem ich mich dazu ermutigt hatte, Wimperntusche aufzutragen, hat man es halt gesehen. Ich sah aus wie ein Vampir. Und da musste ich mir die Blöße geben, nach der Vorlesung, in der die Ergebnisse verkündet wurden, zu dem Dozenten runterzuwackeln und zu sagen, ja, also ich war der Kollege. Na, und dann wurde gesagt, naja, dass sie durchgefallen sind, können sie sich ja denken. Dachte ich mir so, ja, da hast du verdammt recht. das war so ein harter Dämpfer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man halt nachdem man den Studienplatz bekommen hat, sich so fühlt, als wäre man unbesiegbar. Und das hat mich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber inzwischen sehe ich das alles deutlich entspannter. Man muss vielleicht irgendwie auch ein bisschen lernen, damit umzugehen, dass Studium anders ist als Schule, dass es auch ein anderes Leistungssystem ist. Bei uns in den Studiengängen geht es eigentlich nie um Noten. Also ich habe noch nie Noten bekommen oder ganz, ganz selten, sondern immer halt um Bestehen. Und wenn du halt nicht bestehst, dann machst du es halt nochmal. Also das ist nicht der Weltuntergang, aber für mich war es in dem Moment der Weltuntergang. Ich habe gedacht, ich bin die dümmste Person im ganzen Raum. Aber mit mir sind, glaube ich, 3/4 meines Semesters durchgefallen. Also.
Okay. Na dann. Wie hast du es denn jetzt im Endeffekt, nachdem du dann halt so einmal diesen Dämpfer am Anfang hattest, wie bist du danach an so Vorlesungen rangegangen? Du hast ja auch gesagt, das war dir alles zu viel zum Mitschreiben. Und wie gehst du jetzt heute daran und was sind so dann deine Methoden, mit denen du erfolgreich lernst?
Also da muss man ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang der Uni nicht wusste, dass es Gedankenprotokolle gibt. Und das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Gedankenprotokolle gibt es nicht in jedem Studiengang. Wenn es ein ganz neuer Studiengang ist, gibt es das meistens nicht. Also was sind Gedankenprotokolle? Die Studenten nehmen sich die Zeit und die Mühe nach Prüfungen, um so ein bisschen zusammenzutragen und zu rekonstruieren, was sind für Themen drangekommen. So, und jetzt gibt es Dozenten, die sind halbwegs human eingestellt und denken sich, hey, die letzten Jahre habe ich immer Botanik gefragt, vielleicht bleibe ich bei Botanik. Und dann gibt es Dozenten, die denken sich, hey, die letzten Jahre habe ich immer Botanik gefragt, jetzt müssen wir echt mal was anderes machen. Also man kann damit auch Pech haben, aber Gedankenprotokolle sind eigentlich so das Ding, wenn man wissen will, wie muss ich lernen, welche Themen sind wirklich wichtig. Ich verlasse mich da nicht immer 100% drauf. Es gibt auch super viele Fächer, wo man echt sehr gutes Material bekommt, also wo die Folien sehr ausführlich sind. Was ich ja hasse, ist, wenn man so Vorlesungsfolien bekommt, wo auf jeder Folie ein Überpunkt draufsteht und man sich so denkt, hätte man sich noch die Mühe machen können, da vielleicht 3 Spiegelpunkte hinzuzufügen oder hat man sich das einfach gespart? Da muss man halt so ein bisschen gucken, wie gut ist das Material, was ich vorliegen habe, wie viel muss ich selber zusammenfassen. Aber je länger ich im Studium bin, desto mehr liebe ich es, mir zu überlegen, wie kann ich möglichst effektiv für diese Klausur lernen? Wie kann ich möglichst wenig Zeit investieren, um möglichst viel rauszuholen? Und es gibt halt keine Fleißpunkte. Also es gibt definitiv Leute, die hingehen und sagen, hey, mir ist das Thema persönlich wichtig, ich möchte das lernen. Ich selber bin der Meinung, wenn mir ein Thema wichtig ist, dann muss ich das nicht als Klausurstoff lernen, sondern dann informiere ich mich über den Tellerrand hinaus durch Webinare oder frage Leute, die Profis in dem Bereich sind. Also ich habe lange schon dieses Denken abgelegt, dass man im Studium alles können muss, was man da lernt, weil ein Großteil davon ist für den Beruf später nicht so wichtig. Ich glaube, es geht im Studium mehr darum, das ist so meine eigene verrückte Theorie, dass man in den Studiengängen versucht, unser Gehirn so lange auf Trab zu halten, dass wir immer lernfähig bleiben, weil es eigentlich in unseren Studiengängen immer um neue Fähigkeiten erlernen geht. Du hast als Arzt, Ärztin nie fertig gelernt. Du kommst nie an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt ist der Zenit meines Wissens erreicht. Jede Krankheit, die sich neu entwickelt, die ist dann halt nicht mehr mein Problem. Und du musst, glaube ich, immer Spaß dran behalten, dazu zu lernen. Und deshalb ist das halt bei uns so aufgebaut. Aber ja, ich lerne super gern mit Karteikarten. Ich lerne inzwischen auch eigentlich alles digital mit dem iPad. Dann habe ich das immer zugänglich und kann das mit anderen teilen, kann mit anderen zusammen an der Zusammenfassung schreiben. Und das mit den Gedankenprotokollen ist halt eine tolle Grundlage, um sich mal zu überlegen, was sind die Themen, die generell gerne gefragt werden und gibt es da vielleicht Fragen dazu, die relativ tricky sind, auf die man so innerhalb der Bearbeitungszeit der Klausur nicht kommt und dann sich halt so dezidiert dazu eine Antwort zu überlegen und da halt mit Karteikarten zu arbeiten.
Okay. Ja, man merkt schon, das ist, glaube ich, echt eine ganz andere Weise, als was man so in der Schule mitbekommt oder wie man da in der Schule an Prüfungen generell rangeht. Was würdest du denn sagen, welche Klischees erfüllt auch vielleicht dein Zahnmedizinstudium, so was man da vielleicht so hört oder immer wieder hört?
Also was ich sehr, sehr oft höre, ist, dass Zahnmedizin hauptsächlich Mädels studieren. Da weiß ich gar nicht, ob das wirklich stimmt. Also in meinem Semester sind wir tatsächlich, würde ich fast sagen, 50-50. Also wir haben auch einige Jungs dabei. Und dass es halt hauptsächlich Kinder machen von Zahnärzten, damit die halt dann mal die Praxis übernehmen können. Da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt bei mir nicht so. Also ich kann mal keine Praxis übernehmen. Aber es gibt schon einige, wo die Eltern Zahnärzte sind oder zumindest ein Elternteil Zahnarzt ist. Dann hast du es halt schon dein ganzes Leben so ein bisschen mitbekommen, wie der Hase läuft, und dann studierst du das halt. Ein Vorurteil, was aber auf jeden Fall nicht stimmt, was wahrscheinlich das häufigste ist, was man in puncto Zahnmedizin hört, ist, dass man ja nur Zahnmedizin macht, weil man zu dumm war für Humanmedizin, also um reinzukommen ins Studium. Das ist wirklich Schwachsinn. Also ich kenne auch einige Leute aus meinem Semester, die wirklich richtig krass gute Abiture hatten. Also die auch problemlos hätten Humanmedizin reinkommen können. Aber die halt gesagt haben, hey, ich selber habe mich halt gefragt, was möchte ich so, also wo sehe ich mich beruflich später eher? Und die sich dann halt eher mit Zahnmedizin identifizieren konnten. Man vergleicht halt die Studiengänge sehr schnell, aber eigentlich sind sie sehr unterschiedlich. Also unseres ist mehr so eine Art Mix aus Ausbildung und Studium, finde ich, weil du sehr viel Praktisches hast. Und mir hat das am Anfang gar nicht geschmeckt, weil ich immer dachte, okay, handwerklich geprüft werden ist halt nochmal anders stressig. Ist es auch. Aber es macht auch Spaß. Und ich habe ja auch schon meine ersten eigenen Patienten gehabt. Das ist total cool, finde ich. Und ich finde halt, man hat auch in der Zahnmedizin sehr viele Möglichkeiten, wo man danach hingeht. Und das wissen immer viele nicht. Also viele denken, naja gut, dann guckst du halt dein ganzes Leben lang in irgendwelche stinkenden Münder. Aber so ist es eigentlich gar nicht.
Du hast ja jetzt gerade schon erzählt, dass du gern zum Beispiel mit Karteikarten lernst und dir dann quasi irgendwie deine Wege gefunden hast, auch mit dem digitalen Lernen. Wie machst du es denn generell so? Also planst du quasi, da hast du so Lernzeiten, wo du weißt, ah, jetzt lerne ich das und das. Und wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Hörst du vielleicht sogar Musik beim Lernen? Wir haben da vor 2 Folgen ein bisschen drüber diskutiert, wie man auch am besten lernen kann. Und fragen das jetzt auch so ein bisschen die Gäste, die wir dazu haben.
Also ich habe, wenn ich eine Lernroutine habe, aktuell habe ich keine. Ich bin ganz ehrlich mit euch so, also der Großteil meiner Klausuren jetzt im Corona-Semester sind Open-Book-Klausuren. Und ich glaube, es ist ein ungeschriebenes Geheimnis, dass die meisten für Open-Book-Klausuren nicht dezidiert lernen, sondern man halt irgendwie guckt, okay, man schreibt das Ganze gut zusammen, dass man es gut recherchieren kann. Das wissen ja die Klausursteller auch. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, es gibt in der aktuellen Krise halt auch größere Probleme als irgendeine Mini-Klausur, ne? Muss man halt ehrlicherweise anmerken. Für Präsenzklausuren habe ich jetzt nächste Woche auch eine. Sogar genau in einer Woche. Nee, Quatsch, weniger als einer Woche. da habe ich noch nicht angefangen, aber ein bisschen schon. Ich habe mal alle möglichen Dokumente zusammengesammelt. Das heißt, der erste Schritt für mich ist zusammenraffen, was geht. So, was habe ich da an Infos bekommen? Was habe ich an Folien? Gibt es Videos dazu? Also mal die ganzen Uni-Portale durchzugucken. Da gibt es verschiedene Portale, wo unsere Uni uns Infos zur Verfügung stellt. Und dann im nächsten Schritt sich wirklich beim höheren Semester zu informieren. Das hört sich immer so ein bisschen doof an, wenn ich sage, hey, informiert euch bei höheren Semestern. Aber ab einem gewissen Punkt sind die Semester sehr durchmischt. Nicht jeder schafft jede Prüfung sofort. Das heißt, du kennst dann eigentlich auch immer jemanden, der eigentlich ein Semester höher wäre, der dann Kontakt in dieses höhere Semester hat und kannst dann sagen, hey, hattet ihr die Klausur schon? Mit was hast du da gelernt? Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe eine Kommilitonin gefragt, von der ich weiß, dass sie die Prüfung schon gemacht hat, und habe gesagt, wie hast du da konkret gelernt? Wie schwer war die Klausur? Wie viel Zeit würdest du investieren? Dann hat sie gemeint, ja, so eine Woche reicht schon. Lern mit dem Skript, da steht alles drin, was in der Prüfung drankommt. Das hat uns jetzt der Dozent auch nochmal gesagt. Also was ich wirklich wichtig finde vor so einer Prüfung ist, die Möglichkeit wahrzunehmen, solche Fragestunden mitzumachen, selbst wenn man keine hochtrabende Frage stellt, sondern mal zu gucken, was der Dozent vielleicht noch an Anmerkungen macht. Weil die stellen ja die Klausur und sagen dann vielleicht, ja, gucken Sie sich das Thema Schilddrüse nochmal ganz genau an. Ja, und an sowas würde ich mich halten. Dann erstelle ich eigentlich immer zuerst eine Themenübersicht. Also gucke, welche Themen wurden geprüft, wie oft wurden die geprüft. Und da geht bei mir die meiste Zeit rein. Das heißt, das meiste, was ich an Lernzeit investiere, ist strategisch. Ich gucke ganz genau, was lerne ich, so bevor ich irgendwas lerne. Weil sonst vergeudet man Energieressourcen für Themen, die halt kein Schwein wissen will. Und dann geht es im Intensiv-Lernmodus daran, diese Themen dann wirklich zu lernen. Und das mache ich eigentlich am liebsten mit digitalen Karteikarten. Da habe ich selber so Karteikarten erstellt, wo man durchklicken kann. Und das ist für mich halt optimal, weil ich bin so ein Fan von einer Mischung aus Zusammenfassung und Karteikarten. Also ich mag an Karteikarten gerne, dass man komprimiert ist. Also ich kann nicht unendlich viel auf eine Karteikarte draufschreiben. Auch digital kommt man irgendwann an die Grenzen, wo man es nicht mehr entziffern kann. Aber ich mag es nicht, dass Karteikarten so willkürlich geprüft werden. Also es gibt einfach Themen, die gehören zusammen. Ich brauche nicht das Atmungssystem lernen und dann kommt zwischendrin was zur Verdauung, da komme ich durcheinander. Und in Prüfungen wird das auch nicht so gefragt. Wenn es eine mündliche Prüfung ist, dann sagt er, erzählen Sie mir was hierzu. Dann gehe ich auf Atmung ein, nehme die verschiedenen Formen auseinander. Was gehört da dazu? Was für Organsysteme gehören dazu? Was gibt es für Grundsätze, die man beachten muss? Da gehe ich ja auch nicht einfach dann ins nächste Thema. Und deshalb lerne ich das lieber in der Reihenfolge, aber halt auf Karteikarten. Und das funktioniert für mich ganz gut. Also ich finde, man muss immer den Spaß am Lernen behalten. Und wenn es Videos zu irgendwas gibt, manchmal kann man sogar Simple Club-Videos noch im Studium nutzen, wenn es so Sachen sind wie bei Chemie. Da ist Simple Club wirklich Beste. Also so, ich habe in Chemie ganz, ganz viel Simple Club geguckt, weil ich dann halt echt das Gefühl hatte, ach, ich habe das mit der Oktettregel, habe ich jetzt endlich mal verstanden. Besser spät als nie. Ja, und sich halt so zu helfen wissen. Also irgendwie immer versuchen zu cheaten, auf einer legalen Art und Weise.
Super. Ja. Also man hat ja, man findet ja auch ganz viel da auf deinen Kanälen zu irgendwelchen Fragestellungen, die man sich vielleicht nochmal im Studium stellt. Da können wir jetzt auch nochmal darauf hinweisen, dass die Hörerinnen da mal vorbeischauen, falls sie selber im Studio sind oder sich interessieren. Da bist du ja schon sehr drauf ja, spezialisiert und gibt es da, glaube ich, viele Antworten zu Fragen, die man noch hat. Wir haben jetzt noch so ein bisschen was Allgemeineres, ja, dass man vielleicht über dich als Person oder auch noch ein bisschen in Bezug auf dein Studium vielleicht noch wissen wollen würde. Und zwar, ja, habe ich mich so gefragt, du studierst ja eben Zahnmedizin und vielleicht kommt da auch die Frage, wie denn so dein Verhältnis zu deiner Zahnärztin ist oder ob da irgendwie schon mal so der Moment kam, wo du wirklich gedacht hast, oh ja, dieser Job ist super, als du da selber auf dem Stuhl lagst oder wie das, ja, wie man sich das vorstellt, da das Verhältnis.
Ja, also tatsächlich, das ist super, das ist auch sehr unpopulär, I know. Die meisten Leute haben Angst vorm Zahnarzt, aber ich liebe es, zum Zahnarzt zu gehen. Für mich ist das Wellness. Ich meine, ich habe auch noch nie eine Zahnarztbehandlung gehabt, wo jetzt wirklich heftig was bei mir gemacht werden musste. Ich habe Fissurenversiegelungen, damit halt Karies, wenn sie sich in den Fissuren bildet, also dass sich da Karies nicht bildet, so muss man sagen. Mhm. Und da wird ja sowieso regelmäßig durchgecheckt. Ich wurde auch schon relativ oft von meiner Kommilitonin behandelt, weil wir Behandlungen, wenn es geht, zuerst an uns gegenseitig üben, dass jeder mal so ein bisschen auch weiß, hey, worauf sollte ich achten, dass das nicht wehtut, damit der Patient keine Zahnarztphobie bekommt, bestenfalls. Ja, und für mich ist das pure Wellness. Also ich habe letztens so eine Schneidezahnfüllung bekommen, da habe ich mir irgendwann mal, weil ich ein sehr passionierter Knirscher bin, mir ein Stück von der Schneidekante scheinbar weggeknirscht. Und das war richtig klein. Also eigentlich ist es niemandem aufgefallen, wenn wir ganz ehrlich sind, außer mir. Mich hat das total gestört. Und dann bin ich zum Zahnarzt gegangen, habe gesagt, ach, könnte man das machen? Und ich hätte es nicht so gerne, dass das jetzt angefräst wird am Zahn so. Und dann er so, nee, das mach mal ganz minimal. Wir ätzen das ein bisschen an, dann machen wir da ein bisschen Flow drauf, also so sehr dünn fließenden Kunststoff. Und dann gucken wir mal, ob das gut hält. Der hat das gemacht, dann wurde das noch schön poliert und so. Da habe ich in den Spiegel geguckt, wie beim Friseur, kein Witz. Ich habe in den Spiegel geguckt und dachte mir so, oh, das sieht so gut aus, wirklich. Das sieht einfach verboten gut aus. Was soll ich sagen? Diese Schneidekante, die ist da. ja, also ich mag es mega gerne. Ich habe auch meine Zahnspange sehr geliebt und ich glaube, das war so ein Punkt, der für mich dann für die Zahnmedizin gesprochen hat, weil ich mir dachte, wenn man so komisch drauf ist, sollte man Zahnarzt werden.
Das ist eine schöne kleine Anekdote dazu, finde ich. Ich hätte noch zum Abschluss oder vielleicht fast zum Abschluss noch ein bisschen die Frage, auch rückblickend auf unsere letzten Folgen zum Schulsystem. Und du hast ja jetzt auch am Anfang erzählt, du hast dich nie so wirklich wohl oder eine Zeit lang nicht wirklich wohl gefühlt in der Schule und auch das mit den Noten, dieser Druck da mit diesem 1-0er-Abi. Hast du so ein paar Sachen oder eine Sache, die du dir immer denkst, wenn du ans Schulsystem denkst, die du ändern würdest?
Also ich persönlich würde ändern, beziehungsweise es wird ja teilweise sogar schon umgesetzt. Ich weiß, dass es bei meiner Schwester getestet wurde mal. Also die ist 4,5 Jahre jünger als ich und die hatten in der Grundschule mal so ein Konzept, was ich sehr spannend fand, dass die nicht in Fächern gelernt haben, sondern so Art Systeme hatten. Das heißt, die konnten sich dazu dann selber Infos holen und sich das erarbeiten. Ich muss ehrlicherweise sagen, bei Grundschülern würde ich da nicht beginnen. Also es gibt so eine gewisse Grenze, wo ich sagen würde, ab da kann man denen zumuten, sich Infos selber zu erarbeiten. Ich finde es teilweise im Studium schon manchmal ein bisschen anstrengend, mir alles selber zu erarbeiten. Also manchmal wird man halt auch gerne berieselt, manchmal hat man gerne einen Frontalunterricht, wo man einfach so ein bisschen da hockt und keine Transferleistung geben muss, weil ich finde gerade diese Transferleistung ist unfassbar anstrengend. Also teilweise gucke ich mir Workshops an, wenn es so um Content-Strategie geht mit Social Media und so, weil ich das einfach selber super spannend finde. Und so ein 4-Stunden-Workshop ist unfassbar viel Konzentration, die da drauf geht. Also ich sitze da, ich mache eine Pause, ich denke, okay, ich muss jetzt kurz was trinken. Wenn du dir wirklich Mühe gibst, das Wissen zu nutzen, was dir vermittelt wird, ist die Zeit, die du in der Schule verbringst, eigentlich viel zu lange. Also es gibt ja längst super viele Studien, die belegen, dass die Aufteilung, die man da hat, eigentlich realistisch gar nicht umsetzbar ist zu schaffen. Und man hat ja auch nach der Schule noch sehr viele Verpflichtungen, Hausaufgaben und so weiter. Das ist eigentlich alles ein bisschen zu viel, um jetzt ernsthaft das alles zu schaffen. Ich meine, das ist natürlich rein theoretisch nicht umsetzbar, dass man sagt, jetzt mach doch mal weniger oder mach die Stunden kürzer. Aber ich persönlich würde es feiern, wenn Bildung interaktiver wird und wenn das Ganze einfach digitaler wird. Weil ich finde, da merkt man einfach auch momentan, meine Schwester hat Corona-Abi gemacht letzten Sommer. Das hat echt zu wünschen übrig gelassen. Diese Webseite oder diese Plattform, die da genutzt wurde, ständig abgebrochen. Ich finde eigentlich, dass man das gerade jetzt doch merken sollte, dass da mehr Mühe reingesteckt werden muss. Und ich glaube, dass das Problem nicht bei der Lehrerschaft liegt oder bei den Schulen allgemein, sondern vielleicht daran, dass es wenig Leute gibt, die sagen, okay, ich habe da Ahnung von, wir packen das jetzt an. Weil wenn du Lehrer wirst, oder ich kenne es jetzt von mir, die meisten Ärzte haben keine Ahnung von wirtschaftlichem Handeln. Du brauchst auch einen BWLer in der Praxis oder in der Klinik. Und genauso ist es, glaube ich, im Schulsystem auch. Du bräuchtest halt einfach Leute, die von IT Ahnung haben. Und dann hast du auf der anderen Seite die Lehrer, die wissen, wie man das didaktisch umsetzen kann. Und da müsste man halt gucken, dass man das zusammenlegt. Weil ich glaube, dass da mega viel Potenzial ist, auch Leute wieder mit ins Boot zu holen und zu begeistern, die vielleicht in einem normalen, nicht so digitalen Unterricht abgedriftet wären. Weil es halt spannender ist irgendwo.
Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt. Man merkt das, glaube ich, gerade in der Situation, dass da irgendwo in Bereichen auf jeden Fall noch Spielraum nach oben ist. Ja, unsere letzte Frage bezieht sich eigentlich darauf, wir haben für das neue Jahr so ein bisschen überlegt, dass wir all unseren Gästen eine bestimmte Frage stellen, die dann noch mal in einer späteren Folge interessant wird. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, was denn dein Lieblingsfilm ist. Hast du einen? Fällt dir gerade einer ein?
Ah, oh Gott, schwierig. Meine Lieblingsserie ist Rick und Morty. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, muss man auf jeden Fall geguckt haben. Ich gucke das jetzt schon zum vierten Mal, weil die sind mir viel zu langsam mit den Staffeln. Mein Lieblingsfilm ist, glaube ich, also ich liebe animierte Filme und ich liebe alle Pixar-Filme. Das heißt, zuletzt habe ich Soul gesehen, fand ich ganz cute, war jetzt aber nicht das Beste, was ich da geguckt habe. Findet Nemo, ist, glaube ich, einer meiner liebsten Filme.
Ja. Klassiker, sehr schön. Super. Ja, dann würden wir uns ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Gespräch, das wir gerade führen konnten. Können auf jeden Fall allen unseren Hörern und Hörerinnen deinen Podcast empfehlen. Du hast ja auch angekündigt, du wirst ja in Zukunft nochmal ein kleines Projekt machen und können natürlich auch nur empfehlen, auf deiner Instagram-Seite vorbeizuschauen. Da heißt du, wie im normalen Leben auch, Sophie Hobelsberger, glaube ich, ja, ne?
Genau. Und,
super. Ja, und schaut da vorbei. Du hast ja auch einige Lerntipps da gegeben und wir danken dir auf jeden Fall recht herzlich.
Ja, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Super. Und nächste Woche geht es für uns dann auch nochmal weiter mit vielleicht der letzten Folge von dieser Schulreihe. Mal schauen. Ja, heute ging es hauptsächlich ums Studium und genau.
Genau, wir haben auf jeden Fall noch einen kleinen Gast, den ihr zumindest vom Namen her aus ein paar vorherigen Folgen kennt. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und sagen Tschüss für heute. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahnen und Clara Gorjub.
Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.